Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Willkommen zum Stammtisch von heute. Stefan.
Zum Wohl. Mann.
Zum Wohl. Zum Wohl, Veronika. Ich stelle dich kurz vor, du bist durch einen glücklichen Zufall unterwegs in der Schweiz und hast können in Zürich vorbeikommen für die Aufnahme. Zuerst haben wir gedacht, wir müssen dich über Telefon zuschalten. Du bist Sexologin, Sexualtherapeutin, Paartherapeutin mit jahrelanger Erfahrung, Autorin von mehreren Büchern und du unterstützt uns im Gespräch über ein Thema, das uns jetzt gerade die letzten Tage ziemlich beschäftigt hat. Wir haben ja vor einer Woche ausgeglaubt, Folge über Sex, Sexleben und unter anderem auch Pornografie veröffentlicht und haben sehr viele Gespräche auf Facebook und Mails bekommen und so weiter. Und haben gesagt, das müssen wir eigentlich mal zum Thema machen in einem Stammtisch. Was ist Pornografie? Was ist gute Pornografie, wenn es das gibt? Und was ist bedenklich an Pornografie? Und wir denken, anstatt dass sich da zwei weisse Männer, die
beide keine Ahnung haben, was das ist,
darüber unterhalten. Danke, Stefan. Holen wir jemanden an Tisch, wo sich auskennt und wo sich auch viel Gedanken gemacht haben, auch in Büchern und Gesprächen über eine gute Art Sex darzustellen und mit Sex umzugehen. Veronika, danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst, um hier dabei zu sein.
Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ich bin Gerda.
Schön. So ein Teil von dieser kleinen Aufregung und von den Fragen, die sind gekommen, haben sich eigentlich so ums Thema gedreht, kann es überhaupt so etwas geben wie gute Pornografie? Mhm. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, dass, ja, ich habe das dann in diesem Podcast so gesagt, oder? Und habe auch etwas Bestimmtes damit gemeint, aber nachher gemerkt, es ist gar nicht so mega klar zu definieren, was Pornografie ist. Jetzt, du so als Fachfrau, wenn du Pornografie hörst, wie würdest du das so abgrenzen und sagen, was das ist?
Also die Definition von Pornografie, so eine hemdärmelige, ist, du weisst es, wenn du es siehst.
Und, da hat's doch es hat einen Supreme Court von irgendwie 1960 oder so, in den 60er Jahren, hat es so einen Richter gegeben, wo es ist irgendwie um so eine pornografische Darstellung gegangen. Und dann hat er gesagt, I know it when I see it. Oder?
Genau.
Ich kann es nicht definieren, aber ich weiss es, wenn ich es sehe. Oder?
Aber Pornografie ist natürlich ein riesiges Spektrum. Also von erotischen Darstellungen, die viele auch schon pornografisch finden, die aber zum Beispiel vielleicht nicht so explizit erigierte Geschlechtsorgane in Aktion gesehen sind. Eben das andere erotische ist für viele schon pornografisch. Und dann ist natürlich das ganze breite Spektrum bis hin zu dem, was strafbar ist. Und leider ich würde mal sagen, wenn Menschen einen unguten Umgang haben mit Pornografie, dann suchen sie das in den immer stärkeren Krieg, in immer die grösseren Extreme. Und dann wird es irgendwann eben sogar ein Fall für Gericht. Und die Frage ist natürlich eben in dem ganzen Thema, ich finde, wir müssten auch unterscheiden zwischen Erwachsene, die Pornografie konsumieren und junge Jugendliche, die wir eigentlich sollten, auch vom Gesetz her schützen vor diesen Darstellungen.
Ja, das ist auch ein Einwand, der oft gekommen ist. Wir haben ja auch in dieser Folge von Ausgeglaubt kurz über das Gerät, das ich so eingeworfen habe. Es gibt ja aber wirklich auch gerade an Schulhöfen Phänomene, die sehr bedenklich sind, wo Dritt-, Viertklässler sich die krassesten Videos rumschicken oder wo dann auch im Teenageralter dann plötzlich das, so die Dickpics, die dann verschickt werden und die ganzen Sexfilme und so, oder wo man sich selber meint müssen zu filmen und so. Das sind Sachen, die dann in dem Sinne auch strafrechtlich relevant werden. Ja. Oder? Ja.
Und es ist auch wirklich traumatisierend. Ich habe Elternpaare in der Beratung, wo die Kinder nicht mehr schlafen können. wegen Pornos, die sie gesehen haben auf dem Schulhof oder vielleicht auch durch Gespräche auf dem Schulhof sind, gehen selber Pornos suchen, was wieder ein Appell wäre an die Eltern, hängt bitte die Sperre ein, bevor eure Kinder die Sachen gesehen haben, nicht erst hinten drin.
Ja.
Und das sind dann, eben wenn sie dann gerade bei den Gewaltvideos landen, dann ist das echt traumatisierend.
Ja, ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht irgendwie so ganz genau auf die Beschreibung eingehen, was das denn kann sein, jetzt im Konkreten. Man kann sich das vorstellen. Es ist für mich irgendwie jetzt noch wichtig, aus dem mitzunehmen, es gibt einen Teil, der per Strafgesetzbuch geregelt ist. Mhm. Also das ist im Artikel 197. Und dort gibt es den einen Absatz, der sich ganz klar als Jugendschutzartikel versteht, also der Absatz 1. Und dort ist eigentlich alles, was pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen sind, wenn die entweder verfügbar gemacht werden für Leute, die unter 16 sind, und die verbreitet, dann ist das schon strafbar. Und selbstverständlich gilt das dann auch passiv, die dürfen auch nicht dort innen vorkommen in irgendeiner Art und Weise. Oder? Mhm. Also das ist etwas, was das Strafgesetzbuch regelt. Was weiter auch noch geregelt ist, habe ich gesehen, ist so, das geht jetzt vielleicht in die Richtung, was du auch noch erwähnt hast, Veronika, dass Handlungen und Sachen, wo nicht gehen. Also ich probiere es vielleicht schnell zu zitieren. Die sexuellen Handlungen mit Tieren oder mit Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen oder nicht tatsächliche sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zum Inhalt haben. Hm. Also
und das gilt dann nicht nur für die Jugend, sondern
nein, das gilt
generell.
Für alle. Das gilt für alle, oder?
Ja.
Genau, ja. Und ich glaube, eben, das, was du vorher gesagt hast, ja, man weiss, ob etwas Pornografie ist, wenn man es sieht. Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Definition. Jetzt, in dem Sinne, kannst du dir vorstellen, dass so etwas wie gute Pornografie geben könnte?
Es gibt sie zunehmend. Also, das heisst, wenn man zum Beispiel faire Pornografie googelt, kommt man zu diesen Seiten, die laufen eigentlich ein bisschen unter dem Label Frauenpornos.
Female-friendly, ja, ist die Kategorie.
Genau, ja. Und das hat nicht damit zu tun, das sind nicht Porno ausschließlich für Frauen, sondern sie sind von Frauen gemacht, wo irgendwo mehr ein Bedürfnis, einem erotischen Bedürfnis von einer Frau entsprechen und weniger diesen plakativen, erotischen Bedürfnissen, die Männer dann manchmal so ein bisschen an den Tag legen. Mhm. Und da sind auch quasi Produktionsbedingungen sind natürlich total anders. So gesehen, ja, es gibt gute Pornografie, was einem natürlich immer noch nicht vor einem Konflikt bewahrt, will ich das schauen oder nicht.
Mhm. Okay, also gute Pornografie erstmal im Sinn von, wenn ich es recht verstanden habe, von so hergestellt, dass es nicht verwerflich ist.
Ja.
So hast du das gemeint.
Und oft auch eben in der Handlung einfach so ein bisschen mehr entsprechend einem, vielleicht auch einem emotionalen Bedürfnis, wo man gleichzeitig dabei noch hat. Also so, genau.
Ja. Ja, es gibt jetzt gerade so mehrere Stränge, die mich antriggern, die ich gerne verfolgen würde. Ich fange vielleicht einfach mal an einer Seite an. Ich denke, so, in unserer Gesellschaft ist es sehr normal geworden, dass wir haben gelernt, irgendwo zwischen Sex und Liebe zu unterscheiden. Mhm. Also man kann irgendwie Sex haben, ohne dass man sich lieben muss. Man kann sich aber auch lieben, ohne dass man Sex haben muss. Und so diese Unterscheidung, glaube ich, die ist so ziemlich geläufig geworden. Das bekommen ganz viele Leute mit. Was mich dann ein bisschen überrascht, ist, dass die Unterscheidung zwischen Sex oder jetzt sexuellen Darstellungen generell und Pornografie, die scheint mir jetzt irgendwie kaum sich durchgesetzt zu haben. Also ich kenne das so, dass man sagt, es gibt erotische Szenen, nicht mehr. Aber das ist ja doch dann sehr oft etwas, wie soll ich jetzt das sagen, so ein bisschen etwas Bildungsbürgerliches.
Mhm.
Aber jetzt darüber zu schwätzen, was ist denn Pornografie, die so viele Menschen konsumieren und wie würde man jetzt Pornografie, die ja eigentlich etwas Pejoratives ist, also Pornografie ist ja per se immer schlecht, wenn man das so will. Oder? Das ist ja abwertend gemeint. Also, wenn der Reich Ranitzky zu der Charlotte Roach in ihrem Buch gesagt hat, das ist ein pornografisches Werk, dann hätte er eigentlich damit sagen, das ist Schund.
Ja, das ist kein Kompliment.
Und Pornografie geht ja sehr oft so in die Schund-Ecken rein. Irgendwie. Und trotzdem würden wir aber sicher alle sagen, es gibt irrsinnig gemachte Darstellungen von sexuellen Handlungen.
Ja, aber die sind natürlich definitiv in der Minderzahl. Also der Schund nimmt einen viel, viel grösseren Platz ein. Und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man eben über Pornografie und gute Pornografie gar nicht redet, weil der ganze Bereich Pornografie drum im Versteckten ist, weil auch die Sexualität im Versteckten ist. Und das Thema zum Beispiel von vielen ist, dass sie sich vermeintlich über Pornografie aufklären. Mhm. Und das ist, sind jetzt wieder die Schuld, die eigentlich müssten das Vakuum füllen. Also die mangelnde Aufklärung bringt viele Jugendliche dazu, über diese Art Informationen zu suchen. Mhm. Aber das ist auch im Erwachsenenbereich so. Also auch Erwachsene suchen auf diese Art Aufklärung. Genau. Aber Stigma ist ja schon da. Also so quasi, man fühlt sich schlecht dabei, wenn man es konsumiert. Und darum verheimlicht man es, was das Schuldgefühl und schlechte Gefühl immer noch grösser macht. Und also ich glaube, das Problem ist, dass wir über all das nicht reden.
Ja. Also quasi so wie auf die eine Seite ist Pornografie noch so ein Rückzugsort, wo Sex tatsächlich im Privaten ist. Also oft weiss das nicht einmal die Partnerin oder der Partner von einem, oder? Also es gibt Beziehungen, langjährige Beziehungen, wo Leute nie miteinander darüber geredet haben, was sie für Pornos schauen. Oder was sie anmacht oder so. Und es ist, also wenn man es jetzt rein statistisch nimmt, nicht so unwahrscheinlich, dass jemand einen Partner oder eine Partnerin hat, die auch Pornos schaut. Aber man redet dort irgendwie nicht so drüber. Oder es ist zum Beispiel auch etwas, wo jetzt endlich so an einer Tischrunde, wenn man irgendwie zusammen zu Nacht isst unter Freunden, ist nicht so normal zu sagen, du, wo schauen dir eigentlich Pornos oder was für Pornos oder so. Aber es ist kein Problem zu sagen, welche Netflix-Serie habt ihr das letztes gesehen. Also es scheint irgendwie doch noch ein sehr intimer Bereich zu sein, die ganze Pornografie. Ist eigentlich noch witzig.
Ja, gut, also das ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig verwunderlich. Es ist auch die Frage, ob man in einer idealen Welt oder unter völlig unbeschwerten Verhältnissen, ob das denn wünschenswert wäre, dass man jetzt mit allen, mit Freunden oder Bekannten oder so an einer Tischrunde unbedingt müsste können über seine sexuellen Vorlieben reden, oder? Das ist ja,
genau. Also
es gibt ja, Sexualität hat ja doch auch per se etwas Intimes, wo man nicht muss und vielleicht auch nicht sollte, mit allen teilen. Aber
das tönt so mega vernünftig, was du jetzt sagst, und ich weiss, dass jetzt ganz viel mit dem Kopf nicken, wenn sie das hören. Aber vielleicht, was mein Gegenbeispiel wäre dazu. Ich glaube, dass ganz viele Freunde und Freundinnen miteinander darüber schwätzen, wie oft sie Sex haben und ob das gut ist. Und ich glaube, dass sie sich ganz oft belügen bei dem, was sie dort erzählen. Mhm. Also es ist nicht so komisch, wenn ich jetzt zu dir würde irgendwie bei einem Bier sagen, ja, also wir haben schon noch so 3-4 Mal in der Woche Sex. Und dann würdest du wahrscheinlich sagen, oh, so haben wir auch mindestens. Oder irgendwie so. Das macht man ja irgendwie. Das machen ganz viele Leute. Aber es wäre doch total schräg, wenn wir jetzt zusammengehen und ein Bier trinken und ich würde sagen, du, was ist deine Lieblingskategorie auf YouPorn? Dann würdest du doch irgendwie denken, das ist ein Psychopath. Aber ich finde eigentlich das Erste im echten Leben viel, viel intimer als das Zweite. Weißt, so habe ich es mehr gemeint.
Also das ist was interessant ist. Also Paar redet ja auch nicht miteinander.
Ja.
Also Pornografie findet in der Regel im Versteckten statt. Genau. Und also ich habe eine Kollegin, Ursina Brundel-Redi, hat in ihrer Doktorarbeit hat sie geforscht, zu was Pornografie mit der Paarbeziehung macht. Und das Thema ist eigentlich, Pornografie im Versteckten schadet eine Paarbeziehung. Mhm. Wenn jetzt aber Pornografie so ein bisschen den Aspekt hat von, es ist eine Variante, wie wir unser Sexleben aufpimpen, würde es nicht schaden. Aber jetzt ist natürlich so, dass ja ein paar oder viele, es sind nicht nur Männer natürlich, die Pornos schauen, aber das ist der Klassiker bei mir in der Beratung. Mhm. Männer schauen Pornos, Frauen finden es raus, Drama. Okay. Weil Frauen sich betrogen fühlen. Was auf eine Art schon nachvollziehbar ist. Also Frauen denken sofort, das hat mit mir zu tun, ich genüge meinem Mann nicht, das ist eine Konkurrenz. Was es manchmal ja auch ist, weil wenn der Mann lieber mit einem Pornosex hat als mit der Frau, weil Porno alleine Sex haben mit sich einfacher ist als mit der Partnerin und die Pornofrau nicht rummotzt, aber die eigene Partnerin schon, dann kommt das so in einen Bereich, wo man die Partnerin ausschließt aus seinem Sexleben. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Also wenn jetzt eine Frau sagt, ja, mich tönt das auch an, komm, wir schauen Pornos, dann ist das wie andere, also es gibt ja quasi die Sexregeln, was beiden gefällt, ist erlaubt.
Mhm. Ja, also ich finde die letzte Sexregel ein bisschen schwierig, weil es gibt auch viele Leute, die irgendwie ein bisschen einen an der Waffel haben und denen gefallen Sachen, wie sie einfach denken, sie müssen gefallen über die Sachen. Wenn es jetzt so ein echtes, tiefempfundiges Gefallen wäre, wäre ich natürlich total einverstanden. Mhm. Zum ersten Punkt, ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr von Pornografie für Beziehungen wirklich in so etwas Schleichendem, schon fast Beiläufigem liegt. Also so, man stellt sich dann so zu oben vor, ich könnte mir jetzt noch irgendwie Mühe geben, aufmerksam sein, noch Zähne putzen oder duschen und vielleicht haben wir dann noch Sex. Also das ist irgendwie auch anstrengend nach einem langen Tag, oder? Und dann irgendwie zu denken, ja gut, ich könnte jetzt aber auch einfach in meinem Büro verschwinden und nochmal irgendwie 10 Minuten und nicht mehr auf irgendeine Sexseite gehen. Das ist natürlich einfacher. Das ist so der easy way. Mhm. Und ich glaube, dass das irgendwie kann zu einer Gewohnheit werden, die nachher dazu führt, dass man real zusammen weniger Sex hat. Und das wäre ja richtig traurig.
Genau.
Und die grosse Chance würde ja vielleicht darin bestehen, dass man sagt, hey, also jetzt gerade Leute, die nicht so sprachfähig sind, es ist ja vielen Leuten auch peinlich, über das zu reden, was sie antönt oder was sie schön finden oder was sie sich wünschen, sexuell, könnte es natürlich auch etwas sein, wo man sagt, hey, komm, zeig mir doch mal drei Sachen, die dir richtig toll gefallen, wo du gerne schaust. Und dann finde ich, ist das auch ein super Gesprächsöffner, oder?
Ja, also ich glaube auf jeden Fall da, also das würde ich unterschreiben, dass die Sprachlosigkeit im Blick auf Sex unter Partner in Beziehungen, auch sicher unter Freunden oder in Peergroups und so, dass man irgendwie über das nicht redet, das macht vielleicht auch einen grossen Teil von der Faszination von Pornografie erst aus. Also ich habe in dem Milieu, wo ich so aufgewachsen bin, wo ich das Gefühl habe, man hat über Sex und über Vorlieben und über all die Sachen, man hat praktisch gar nie über das geredet. Also mit gar niemandem oder wenn darüber geredet worden ist, immer im Rahmen von einer Verbotsethik, so im Sinn von, das darf man auf gar keinen Fall und so. Und immer mit so, dann auch immer ganz höchste Eskalationsstufe, wo es dann irgendwie in juristisch straffälligen Bereich hineinfällt und so. Wenn nie über das geredet wird, wenn das so wie tabuisiert wird, oder, dann haben pornografische Darstellungen eine unglaubliche Faszination, weil da werden quasi Tabus am Laufmeter gebrochen und da wird irgendwie für normale oder wirkliche Verhältnisse völlig übertriebene Freizügigkeit werden da Sachen gezeigt und das übt eine Wahnsinnsfaszination aus. Ich glaube, ein Stück vom Zauber auch von dem hat jetzt in dem Milieu, wo ich herkomme, ein Stück vom Zauber hat damit zu tun, dass man einfach nie über so etwas geredet hat und dass man das irgendwie immer probiert hat, unter den Teppich kehren, oder? Und dann ist es fast wie eine, wie soll ich sagen, dann ist es fast wie eine Befreiung, oder wie eine, das ist wie so eine heimliche Entdeckungsreise, wenn man dann so Sachen sieht. Und ich habe das Gefühl, wenn eine gewisse Offenheit und Freiheit in diesem Bereich da ist, dann manche Sachen, glaube ich, verlieren auch an Attraktivität oder Faszination. Also ich finde jetzt, wir haben ja vorher geredet über Grenzen zwischen Pornografie oder zwischen Erotik und Pornografie. Ich finde eigentlich, wenn Erotik jetzt in einem Film zum Teil vielleicht völlig unverhofft oder unerwartet, in einem Film, wo nicht Erotik zum Thema hat, sondern wo sonst irgendwie, es muss nicht mal ein Liebesfilm sein, es kann ein Actionfilm oder irgendetwas sein, aber wenn etwas auf eine raffinierte Form irgendwie umgesetzt ist, dann finde ich das zum Teil sehr viel ansprechender und sehr viel irgendwie faszinierender und auch attraktiver, als wenn irgendwie in einem Film da so eine körperliche Hydraulik vorgeführt wird. Oder?
Das Problem ist einfach, so oder so, die Bilder nähren der Vorstellungskraft, wie Sex ist. Und das ist eigentlich das Hauptproblem von der Pornografie. Gerade wenn für den jungen Menschen, wo noch irgendwo in der sexuellen Entwicklung ist. Es gibt so Vorstellungen von Sexualität, die auch mit der Realität nicht übereinstimmt. Also die Grösse, ich rede jetzt nicht von der fairen Pornografie, sondern von der anderen. Ich meine, die Grösse von diesen Penis hat mit wahrscheinlich ganz wenigen Männern und deren ihrer Penisgrösse etwas zu tun. Wie lange die können, bis sie kommen, hat auch nichts mit der Realität zu tun. Die Frauen sind willig, oder? Da hat man wie das Gefühl, die Frauen würden all diese Sexpraktiken gefallen. Und das verschiebt schon ein bisschen die Realität, würde ich mal sagen, beim jungen Mensch. Vielleicht kann ein älterer Mensch das besser abstrahieren. Der weiss vielleicht eher, dass es nichts mit der Realität zu tun hat. Aber was ich eben auch aus sexologischer Sicht schwierig finde, dass man eine Sexualität erlernt, die über die Augen und das Hirn und den Kopf geht. Das ist eigentlich ein Kopforgasmus und den Bezug zum Körper nicht wahrnimmt. Also ganz, ganz viele Männer brauchen die Bilder, um überhaupt noch eine Erektion zu haben, um überhaupt erregt zu werden. Das Normale erregt sie schon gar nicht mehr. Es ist sehr visuell fokussiert. Also wenn meine Frau dann nicht mehr so straff aussieht oder nicht intim rasiert ist und nicht die und die Stellung macht, dann, oder die und die Dessous hat oder so, dann kann ich gar nicht mehr. Also der Penis reagiert gar nicht. Und es braucht immer mehr ein Extrem und man kommt immer mehr aus seinem Körper weg. Und eigentlich, ich fände, wenn ist Pornografie ein Supplement, aber wenn Sexualität nur mit Pornografie funktioniert, dann ist das eine totale Verengung von Sexualität. Und ja. in der Therapie habe ich natürlich, oder Beratung, habe ich ganz viele Männer, die müssen lernen, ihren Körper wahrnehmen. Wie können sie Erregung aus ihrem Körper wecken, allein durch eigene Fantasie oder durch Berührungen, das hat viel mit dem Beckenboden zu tun, mit irgendwo den Schwellkörper von innen anregen und einfach eine Sexualität aus sich selber entwickeln, Erotik können selber schaffen. Und Pornografie führt von dem weg oder verhindert, dass man überhaupt dort herkommt. Und das ist das Handicap von den meisten Männer, die ich in der Beratung habe, wo man könnte ganz plump sagen, die spüren sich einfach nicht.
Das finde ich jetzt einen mega interessanten Punkt. Ja. Und zwar so auf zwei Arten. Also das eine ist ja tatsächlich so, ich habe das nie untersucht, ich habe jetzt keine Studie gelesen, aber ich würde sagen, wahrscheinlich sind etwa 95% der Pornofilme, die dargestellt werden, sind wirklich so, dass Männer in einer sehr, sehr aktiven Rolle sind. Und die müssen dort etwas machen und etwas leisten. Und sie ist so irgendwo zwischen mega happy mit dem, was passiert, und irgendwo erduldet sie es, oder sie kann nicht anders, dass das jetzt über sich schaut. So. Also jetzt so ganz schematisch dargestellt. Und Sexualität, die man ja in einer Beziehung erlebt, oder echte Sexualität zwischen Menschen, ist ja sehr oft auch so, dass das Spiel zwischen aktiv und passiv wechselt.
Genau.
Oder? Und es gibt ja einen viel grösseren Teil an, ich sage jetzt mal, passiver Sexualität und Erfahrungen, die man kann machen kann, als das jetzt suggeriert wird, glaube wenn man nur quasi in so einer Porno-Welt lebt.
Genau.
Und dort wird, also die grosse Gefahr, die ich sehe, dort bin ich wirklich biografisch dankbar, dass schnell das Internet ein bisschen später entwickelt worden ist, ist, dass ich tatsächlich nie in der Situation war, wo es schon Pornos gegeben hat, aber man noch keinen Sex hat. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was jetzt genau. Für die Generationen wirklich schwierig ist.
Das ist sehr schwierig. Oder? Also man sieht Sachen, bevor man überhaupt an dem Punkt ist, wo man selber Sex haben will. Also, und es prägt einem. Und ich glaube, es hat auf eine andere Art als die Tabuisierung von Sex hat es auch eine Folge von Scham. Also man bringt das gar nicht zusammen mit seinem eigenen Entwicklungsstand, was man da sieht. Und das gibt irgendwo auch eine gewisse Zerrissenheit. Mhm. Aber interessant ist, dass ich Pornografie ist ein Diagnoseinstrument in der Therapie. Das heisst, wenn ich zum Beispiel die Männer frage, und das frage ich sie, was genau fasziniert sie dann an dem, was sie schauen? Also was schauen sie dann? Und dann ist es oft so, dass es gibt sehr viele Männer, die Lesbenvideos schauen,
okay.
Wo ihren Penis gar keine Rolle spielt. Also kann ich eigentlich darauf schon schliessen, dass er keinen gut entwickelten, gesunden Zugang zu seinem Penis hat und zu seiner Sexualität, weil im Porno kommt kein Penis vor. Oder das, was du angetönt hast, auch aktiv, passiv, auch da ist jemand, also wenn wir Film schauen, tun wir uns ja oft auch identifizieren mit einer Rolle, die im Film vorkommt. Das ist für mich sehr interessant, mit welcher Rolle identifiziert sich der Mensch. Also ist er der Ausführende? Ist er der, der entgegennimmt? Oder ist er sogar einfach der Zuschauer? Ja. Also als Diagnoseinstrument ist es mega gut, die Leute nachfragen, was sie im Porno schauen.
Ja. Mhm. Aber die Frage ist jetzt, du hast es vorher so beschrieben, eben, dass es durch Pornokonsum auch ganz viel völlig überzogene oder unrealistische Bilder, Vorstellungen von Sexualität gibt. Und das ist ja ein Stück weit aber auch die Definition von Pornografie, dass es unrealistische Darstellungen von Sex sind. Und die Frage ist jetzt, ist das, also was ich jetzt gefunden habe, was sehr deutlich geworden ist bei dem, was du gesagt hast, ist, dass es auf jeden Fall für Menschen in der Adoleszenz oder zumindest in der Teenagerzeit einfach sehr, sehr verhängnisvoll ist. Wenn das
kann
die,
sie.
Ja, wenn das ihren Zugang zur Sexualität ist.
Ihren einzigen Zugang.
Ja, Frage ist, erledigt sich das später einfach? Kann man denn Wirklichkeit und Fiktion als Erwachsene so viel besser trennen? Oder?
Die einen können es und die anderen können es nicht. Aber ich glaube, das hat dann letztendlich schon auch noch wieder mit der Persönlichkeit des einzelnen Menschen zu tun. Also setzt er sich überhaupt mit dem auseinander, was er sieht? Und also ab und zu ploppt bei mir auf dem Facebook auch so ein bisschen Huschke-Mau oder so, die Prostituierten auf, wo so ein bisschen, oder ehemalige Prostituierte, die so ein bisschen Sachen postet aus freier Foren. Und wenn ich diese Sachen lese, dann muss ich sagen, also die bringen definitiv Fiktion und Realität nicht mehr auseinander. Also ich glaube, das sind schwierige Themen, das sind die Extremfälle, aber wir tun oft alles in einen Topf rühren. Also eben, wir nicht jeder Mann oder jede Frau, die Porno konsumiert, ist in dem schwierigen Ecke.
Das glaube ich auch.
Und nicht jeder, der Porno konsumiert, ist süchtig. Und wir in der Sexualtherapie nehmen wir das Wort süchtig fast gar nicht ins Maul. Also es gibt Suchtdefinition. Und wenn die zutrifft, würde ich sagen, ist jemand pornosüchtig. Und Suchtdefinition ist, ich investiere fast alles mein Geld, ich investiere fast alle meine Zeit. Ich ziehe mich total zurück von zwischenmenschlichen Beziehungen. Es gibt für mich eigentlich nur noch das. Dann bin ich definitiv süchtig. Mhm. Aber es ist nicht so, dass alle Leute in dem Ecke sind.
Das finde ich super, dass du das sagst. Oder mir stößt das immer ein bisschen auf, dass wenn das jetzt irgendwie thematisiert wird, gerade so, auch vor allem jetzt so aus einer christlichen Perspektive, dann wird meistens irgendein Typ vorgeführt, der ein ganz massives Problem damit hatte. Oder? Und dann haben sie das aber irgendwie geschafft in seiner Beziehung mit einer Megatherapie und jetzt erzählen sie darüber, wie befreiend das war. Und ich denke so, ja klar, ich meine, das ist mit jeder Sucht so, oder? Also wir können auch Alkoholiker Schocki herstellen, Leute, die, ja genau, also egal was man nimmt, oder? Sobald es zu einer Sucht wird, wird es ganz, ganz grusig, die Leute lügen sich selber an, es zerbrechen Sachen, ist völlig klar. Aber was für mich Pornografie schon noch, jetzt, also wir haben jetzt eben darüber geredet, was wäre denn fair, was wäre gut produziert etc., das finde ich alles sehr wichtig. Trotzdem hat für mich Pornografie irgendwo auch noch so ein Eigenrecht auf eine Fantasiewelt zu bleiben. Mit dem meine ich das, dass das, was sonst nie würde gehen, und ich meine jetzt nicht einfach nicht politisch korrekt wäre, das wäre mir zu billig, sondern was ich sonst nie würde gut finden. Was ich nie würde sagen, jawohl, so ist es richtig, wenn Männer und Frauen und weiss nicht was zusammenleben, kann in der Pornografie quasi einen externalisierten Platz bekommen, den man besuchen kann, der interessant sein kann, der inspirierend sein kann, und dann macht man die Türen auch wieder zu. Und das ist für mich etwas, was ich finde, das macht Pornografie im gelingenden Fall sogar zu einer Art Kunstform, wo man das herre tun kann, wo man in seinem Leben und in der Gesellschaft nicht integrieren kann.
Also das wär eigentlich parallel zu der Fantasie überhaupt.
Das wäre ein Teil also, von der Fantasie.
Genau, also sexuelle Fantasien wollen und müssen nicht in die Realität umgesetzt genau, werden. Genau. Also es gibt so die klassischen Sexfantasien, die einem Erregung bringen, wo man vielleicht auch dazu nehmen kann, dass die Erregung steigt oder so. Und das wäre jetzt beim Mann ist so der Klassiker mit mehreren Personen, so der Dreier oder so. Bei der Frau ist so der Klassiker wollen genommen werden. Das tut man unglücklicherweise als Vergewaltigungsfantasie genau, bezeichnen, ja. Was natürlich völlig nicht das aussagt, aber so ein bisschen das überwältigt werden. Das sind so Fantasien, die Frauen haben. Und wenn das in Richtung Heftigkeit geht, vielleicht sogar so ein bisschen über den eigenen Willenweg in der Fantasie, heisst das nicht, dass eine Frau das will, sondern die Fantasie erregt sie. Und ich glaube, eben Fantasien gehören auch einem selber, die kann man teilen, die muss man nicht teilen. Und ich glaube, das wäre so der ganz koschere Ecke von der Pornografie. Aber ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Leute, oder vor allem nicht Männer, die sich so zurückziehen auf Pornografie, tatsächlich in sieben Ecken stationiert sind.
Okay.
Und das Thema ist ja auch, warum werde ich relativ abhängig von dem? Weil es ist natürlich gekoppelt mit dem Orgasmus. Oder? Es gibt ja nicht viele Männer, die sich nicht gleichzeitig selber befriedigen. Also es ist gekoppelt mit dem Orgasmus, es sind Glückshormone, es dockt an im Belohnungszentrum vom Hirn eben durch den Orgasmus nicht nur durch Bilder. Und darum, es ist eigentlich der Weg vom geringsten Widerstand zu sexueller Erfüllung, was man sehr wohl dürfte hinterfragen.
Ja. Da bin ich auch voll einverstanden. Ja. Ich glaube eben so, wenn man jetzt das so ein bisschen probiert zusammenzufassen, dann könnte man wie sagen, es gibt einen Teil in diesem riesen Meer, wo auf eine gute Art und Weise hergestellt wird. Und es gibt einen Teil von all denen, die das konsumieren, die das auf eine gute und bereichernde Art und Weise für sich können brauchen. Und es gibt dort drinnen nochmal einen Teil, der das sogar kann für eine Beziehung etwas sein kann, der dort drinnen eine Rolle spielt und gut ist. Und es gibt aber auch immer Gefahr, dass das etwas ist, das quasi an die Stelle von Sex hat und sich selber als sexuelles Wesen erfahren tritt, oder?
Genau.
Und dann wird es etwas, wo gefährlich ist, das suchthaft werden kann, wo nicht lässig ist, oder? Und vielleicht könnte man so wie sagen, naja, gut, also vielleicht ist die Frage völlig blöd, zu sagen, gibt es gute Pornografie, aber vielleicht gibt es einen guten Weg mit Pornografie, also einen guten Weg von der Herstellung, einen guten Weg vom Konsum, einen guten Weg vom drüber reden. Jetzt nimmt mich gleich noch Wunder, wenn ihr jetzt so an eure Kinder denkt und ihr müsstet ihnen jetzt einen Tipp geben, was würdet ihr sagen? Schaut keine Pornografie? Würdet ihr sagen, ja, vielleicht das und das ist ein guter Anbieter? Oder was würdet ihr mitgeben?
Also ich würde nicht den Tipp geben, Pornografie schauen. Ich habe die letzte Zuschrift bekommen, ich komme ja immer auch so Mail über mit Fragen. Also, ab wann, das war ein Vater, er soll mit seinem Sohn Pornos schauen.
Ist okay.
Und dann war klar, das ist für mich klar, ich würde es nicht mit ihm schauen, sondern die Frage ist, wie eben das Vakuum fühlen, das entsteht, wo dann Kinder mit Pornos fühlen. Also das heisst, da muss Aufklärung her, da müssen offene Gespräche her über Sexualität, da muss vor allem ein Gespräch über, wie erlebst du dich, wie erlebst du deinen Körper, hast du Fragen dazu? Oder Eltern müssen auch immer wieder aufpassen, dass sie nicht aufdringlich werden. Also,
ja, das wäre sicher ein übergriffiges Beispiel.
Genau.
Also bis 16 wäre es ein Straftatbestand, oder? Wenn man mit seinen Kindern die Pornos schauen, oder?
Ja, aber ich meine, ich habe schon ein Beispiel gehört in der Beratung, der Initiationsritus, der Vater geht mit dem Sohn ins Puff, den gibt es auch noch? Immer noch.
Crazy.
Ja, das ist, ich finde es auch crazy. Und eben eigentlich, das Vakuum ist das Thema. Also ich glaube, wenn ich mit Kind in einer guten Art und Weise unterwegs bin, wenn sie merken, ich habe etwas zu sagen zu Sexualität, ich fühle mich da auch kompetent und das merken Kind. Ich bin offen für Fragen, aber ich stelle auch selber fragen oder stossen Sachen an, dann brauche ich keine Pornos für die Aufklärung.
Okay.
Also für mich ist Pornografie in dem Sinn auch ein Übergriff in die Entwicklung des Kindes. Weil ich glaube nicht, dass Kinder in dem Alter, wo sie damit konfrontiert werden, das von sich aus würden suchen. Aber dass sie Informationen wollen zu Sexualität, zu dem, was in ihnen vorgeht, zu eben vielleicht auch das, was man auf dem Pausenplatz hört, oder sie interessieren sich schon für Sex. Mhm. Und dort ist man gefragt.
Ja, über das zu reden.
Genau. Also Pornografie tut uns nicht die Aufklärung abnehmen, sollte sie auch nicht.
Ja.
Aber es gibt tatsächlich ab und zu eine Situation in der Beratung, wo ich einem Mann empfehle, einmal Pornos zu schauen, wo keine Vorstellung hat, wie er könnte lustvollen Sex leben mit seiner Frau, weil seine eigene Sexualität fast gar nicht entwickelt ist. Das gibt es tatsächlich. Und dann kann auch so etwas einmal helfen, aber dann reden wir natürlich auch darüber, was ist denn ein sinnvoller Porno und was nicht. Aber Kind so aufklären, finde ich kein gutes Thema.
Ja, also ich habe auch unmittelbar natürlich den Impuls, also unsere Kinder sind im Primarschulalter, ich habe den Impuls, sie zu schützen vor dem. Oder
das würde ich auch.
Irgendwie. Ja. Aber gleich der Gedanke, eben nicht zu so einem Vakuum beitragen durch Verschwiegenheit und Tabuisierung, wo nachher so eine Faszination oder das Interesse auslöst, wo Leute dann dazu führt, sich an so eine Art herumzuschauen. Oder?
Ich glaube, bei mir wäre es so, ich hätte, glaube so als inneres Kriterium, das ich mir jetzt würde wünschen für meine Kinder, ist, dass sie erst dann Pornos schauen, wenn sie schon richtig gute Erfahrungen selber haben gemacht mit Sex. Also, dass sie das dann erst würden machen, wenn sie eigene Sexualität wirklich schon ziemlich weitgehend ausgebildet und entwickelt haben.
Aber spätestens an diesem Punkt hast du wahrscheinlich gar nichts mehr zu sagen dazu.
Nein, genau. Oder, und also darum, ich wäre jetzt glaub, dort gar nicht so weit von euch weg. Ich würde wirklich sagen, hey, look, das ist etwas, was sicher nicht gut ist für dich. Ich würde sagen, es ist schon für ganz viele nicht gut gewesen. Und wenn es etwas ist, was gut wird für dich, dann ist es etwas, was zuerst voraussetzt, dass du selber ziemlich gute Erfahrungen hast gemacht mit Sex und dich ein bisschen kennst. Oder? Mhm. Und so. Ja. So ein bisschen kommt dort immer der Vergleich in den Sinn. Es gibt ja so Eltern, die diskutieren mega lang darüber, wann dürfen ihre Kinder ein iPhone haben und wann dürfen sie auf YouTube gehen und all das Zeug. Ich finde immer, der viel interessantere Approach ist zu sagen, sie sollen zuerst richtige Leseratten werden. Und dann kann man ihnen iPads und Handys geben. Weil, wenn du mal hast geschnallt, wie geil Lesen ist, dann wirst du nicht 4 Stunden vor YouTube verbringen. Oder? Und so ähnlich, finde ich, ist es ein bisschen mit Pornografie. Wenn du kapiert hast, wie toll und erfüllend und spannend Sex kann sein, dann ist die Chance gross, dass du das nicht loslassen kannst von einem übermässigen Pornokonsum.
Also es klingt jetzt sehr ideal. Ich bin nicht ganz sicher, wie alt ist dein ältestes Kind?
Es wird jetzt ein 10.
Und ist ein Mädchen?
Ja.
Ja.
Totale Leseratte.
Genau, da hast du Glück gehabt, oder? Es werden nicht alle Kinder Leseratten. Ja. Und Buben sind sicher stärker gefördert. Aber ja, im besten Fall ist es so und nicht umgekehrt.
Super, mit diesen hoffnungsvollen Gedanken schließen wir das, glaube ich, ab. Ja. Merci vielmals, dass du bist auch gesehen, uns geholfen hast und vielmals. Aufklärungsarbeit hast geleistet, im besten Sinn am Stammtisch noch. Euch wünschen wir eine ganz gute Woche und nehmt euch doch vielleicht kurz Zeit und lasst uns wissen, was ihr darüber denkt, was eure Ideen sind und was wir alles vergessen haben, was wir unbedingt hätten müssen erwähnen. Kannst du noch schnell sagen, wo man deine Sachen findet und die findet, wenn man etwas wissen
will? Also, ich habe eine eigene Homepage für Beratung, die heisst veronikaschmidt.ch. Dann schreibe ich einen Blog, der heisst liebesbegehren.ch. Dort hat es noch nicht so lange her übrigens einen Blog zu «Raus aus der Pornospirale». Und ich finde, der Blog, der dazugehört, ist «Selbstbefriedigung als Therapie». Weil das ist so quasi ein anderer Ansatz als die Abstinenz-Entwöhnungstherapie-Formen, die ja weit um verbreitet werden. Genau, und dann findet man auf dieser Homepage findet man auch meine Bücher, 2 zu Sexualität und 1 zu der Gleichstellung von Mann und Frau.
Wunderbar. Euch allen eine gute Woche und wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag. Ciao zusammen und Prost.
Tschüss.